Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheiß mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Dienstag in einer Abstimmung erneut die Gesetzesnovelle zur Mehrwertsteuer gebilligt, die kürzlich Präsident und obere Parlamentskammer abgelehnt hatten. Ab nächstem Jahr wird somit eine ganze Reihe von Produkten und Dienstleistungen teurer werden. Mit 22% wird die Tschechische Republik dann nach Angaben der Europäischen Kommission zu den EU-Ländern mit dem höchsten Mehrwertsteuersatz zählen. Der indische Außenminister Yashwant Sinha ist im Rahmen eines dreitägigen Tschechien-Besuches am Dienstag mit Außenminister Cyril Svoboda sowie den Senatoren des Außenpolitischen Ausschusses zusammengetroffen. Gesprächsthemen waren unter anderem der Kampf gegen den Terrorismus sowie die bilateralen Handelsbeziehungen. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda fordert von der deutschen Bundesregierung mehr Freizügigkeit für tschechische Arbeitnehmer nach dem EU-Beitritt seines Landes ab 1. Mai 2004. Die Regierung in Prag werde mit der Bundesregierung über eine Liberalisierung der geltenden Übergangsregeln verhandeln, sagte Svoboda in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview für das Deutsche Handelsblatt. Derzeit können EU-Staaten Arbeitnehmer der künftigen Mitgliedsländer bis zu 7 Jahre von ihren Arbeitsmärkten fernhalten. Der Anteil der Bürger, die mit der Arbeit der tschechischen Regierung unzufrieden sind, ist wesentlich gestiegen. Während im September letzten Jahres 72% der tschechischen Bürger das Kabinett positiv bewerteten, sind es heute nur noch 27%. Dies folgt aus einer Umfrage, deren Ergebnisse die Agentur STEM am Donnerstag veröffentlichte. Ein von der tschechischen Opposition gegen die Regierung unter Ministerpräsident Wladimír Špidla eingebrachter Misstrauensantrag ist am Freitag im Parlament in Prag erwartungsgemäß gescheitert. 100 Abgeordnete stimmten gegen den Antrag, 98 unterstützten ihn. Die von Špidlas Sozialdemokraten geführte sozialliberale Koalition verfügt im Abgeordnetenhaus über eine knappe 2-Stimmen-Mehrheit. In einer hitzigen Debatte hatten sich Opposition und Regierung zuvor einen Schlagabtausch über geplante Sozialreformen geliefert. Soweit die Wochenschau.
Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Ausgabe unserer Sendereihe Schauplatz erfahren Sie von Robert Schuster Näheres über die Bedeutung des heiligen Wenzel in der Geschichte der böhmischen Länder und bei der Entstehung des tschechischen Staates.
Schauplatz.
Der 28. September ist in Tschechien traditionell der sogenannte Wenzeltag, das heißt der Tag zu Ehren des wohl bekanntesten, wenn auch nicht einzigen böhmischen Landespatrons. Gemäß der Legende wurde Fürst Wenzel an jenem 28. September 935 von seinem Bruder Boleslav ermordet. Bis vor 3 Jahren war dieser Tag ausschließlich von der katholischen Kirche gefeiert worden und hatte also einen überwiegend religiösen Inhalt. Im Jahr 2000 wurde der Tag aber erstmals auch als Staatsfeiertag begangen. Die politischen und auch öffentlichen Debatten, die vor dieser Entscheidung geführt wurden, waren jedoch nicht frei von Emotionen. Vor allem aus dem linken Teil des politischen Spektrums wurden Befürchtungen geäußert, die Aufwertung des Wenzeltags zum Staatsfeiertag würde zu einer Stärkung des Einflusses der katholischen Kirche führen. Ein Blick in die Zeit vor mehr als 80 Jahren zeigt, dass die Person des heiligen Wenzel schon damals, also in den Gründerjahren der ersten tschechoslowakischen Republik, ähnliche Emotionen weckte. Über die Gründe dafür sprach Radio Prag mit dem tschechischen Historiker Dušan Třeštík, der sich seit vielen Jahren mit der Erforschung der Geschichte des frühen Mittelalters auf dem Gebiet der böhmischen Länder befasst.
Die Tschechoslowakei war von Masaryk als in Opposition gegen Österreich und Ungarn, gegen die KMK-Monarchie, konzipiert als ein fortschrittliche liberale Demokratie gegenüber dem, was Masaryk eine Theokratie nannte. Das heißt, Schwerpunkt der tschechischen Geschichte und der Grundlage der tschechischen Nation war der Husitismus und allgemein der Protestantismus als ein Träger des Fortschritts, wie es so damals traditionell geglaubt war. Und das führte zu einem offenen Streit mit der katholischen Kirche als dem treuen Verbündeten der KMK-Monarchie.
Dieser Gegensatz zwischen dem liberal-protestantisch-fortschrittlichen neuen Staat und der katholischen Kirche als konservative Stütze der alten Monarchie steckte laut Trächtig in den Grundlagen des neuen Staates. In den ersten Jahren prallten diese Gegensätze bei verschiedenen Anlässen aneinander. Zum Ausgleich zwischen der mehr oder weniger offiziellen hussitischen Staatsideologie und dem Katholizismus, der trotz allen gegenteiligen Versuchen die Hauptkonfession für die Mehrheit der Bewohner der Tschechoslowakei blieb, kam es laut Trächtig erst im Jahr 1929. Damals wurde zwischen dem Staat und dem Heiligen Stuhl der sogenannte Modus Vivendi geschlossen, der einer Art historischem Kompromiss basierend auf gegenseitiger Anerkennung gleichkam. Als eine Art Versöhnungsgeste gegenüber Rom wurde dann von der Prager Regierung im gleichen Jahr eine groß angelegte Feier zum Jubiläum des Heiligen Wenzel veranstaltet. Trotz dieses Entgegenkommens der offiziellen Stellen blieb jedoch in Teilen der politischen Elite die Skepsis gegenüber dem Heiligen Wenzel aufrecht, und zwar vor allem in Bezug auf dessen politische Entscheidungen. Insbesondere die jährlichen Tributzahlungen von 500 Pfund Silber und 120 Ochsen, zu denen sich Wenzel gegenüber Heinrich dem I. verpflichtete, wurden schon vielerorts als Akt der Schwäche aufgefasst. Wie beurteilt die staatsmännischen Fähigkeiten Wenzels der Historiker Dusan Trächtig?
Die Entscheidung, die Wenzel treffen musste, war Zusammenarbeiten mit Heinrich dem I., der damals eine Einigung der verschiedenen deutschen Herzogtümer versuchte. Er gab dem Wenzel, mit dem Weiterspielen, ja, er gab dem Wenzel einen, sagen wir, Vorschlag, dass sich nicht viel von den anderen Vorschlägen an die deutschen Herzöge änderte, anders war. Denn eigentlich war es ein Vorschlag, sich zu dem Königtum Heinrichs, von dem später das Reich wurde, einzugliedern. Auf Bedingungen, die gar nicht so schlecht waren. Die andere Möglichkeit, die für Böhmen bestand, war, sich auflehnen, sich militärisch gegen den Heinrich zu stellen, was auch sehr, sehr riskant war. Wenzel war 1929 von Heinrich gezwungen, diese Bedingungen, seine Bedingungen anzunehmen. Aber das führte in Böhmen zu Streitigkeiten mit dem jüngeren Bruder von Wenzel, dem Boleslav. Das endete im Jahre 1935. 28. September mit dem Mord von Wenzel.
Dieser Mord an Wenzel steht nicht nur am Anfang von dessen Verehrung als Landespatron, sondern begründete auch ein zentralisiertes Staatswesen auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik, wie Dusan Trächtig im Folgenden erläutert.
Eigentlich ist dieser Mord der Beginn des tschechischen Staates oder der tschechischen Staatlichkeit, denn dem Boleslav gelang es mit viel Glück, sich aufzulehnen gegen Heinrich, der bald darauf starb, und ein Staat und sogar ein Reich aufzubauen.
Die unterschiedlichen Schicksale der beiden Brüder Wenzel und Boleslaw bzw. deren heutige Wahrnehmung seien laut Šeštík typische Beweise dafür, wie ungerecht Legenden und Geschichtsmythen seien und den geschichtlichen Fakten zuwiderlaufen können. Obwohl nämlich Wenzel immer als Staatsgründer wahrgenommen wurde, war es in Wahrheit erst sein Bruder, der mit Glück und viel Geschick den Staat eigentlich schuf und zeitweilig auch nach außen absicherte. Dieses Widerspruchs zwischen den wahren Gegebenheiten und dem entstandenen Heiligenkult war sich auch die Kirche im 11. Jahrhundert bewusst, denn, so Šeštík, sonst erließe der damalige Prager Bischof an seine Priester wohl nicht die Anweisung, den heiligen Wenzel nicht wegen seines Märtyrertodes verehren zu lassen, sondern wegen seiner Leistungen als christlicher Herrscher. Ein Grund für den relativ großen Erfolg der Wenzel-Legende bei der Bevölkerung liegt nach der Meinung des Historikers auch darin, dass das Motiv des Brudermordes zu den zugkräftigsten in der Weltgeschichte gehöre und auch in anderen Gründungslegenden bzw. in der Bibel anzutreffen sei.
In dieser Beziehung zwischen den Brüdern steckt etwas Archetypisches, etwas Mythisches, denn sie sind eigentlich Zwillinge. Sie waren nicht, aber ihre Namen bedeuten dasselbe. Smer, Ruhm, Boleslav, Smer, Ruhm, Wenceslav ist auch mehr Ruhm. Das heißt, das ist typisch für die Zwillinge. Durch den Brudermord zwischen den Zwillingen war der Staat gegründet. Das ist Romulus und Remus oder Kain und Abel. Das ist etwas wirklich Archetypisches, was bis heute in uns steckt.
Es ist interessant, dass der Kult des heiligen Wenzel in den vergangenen Jahrhunderten bei der Bevölkerung auf eine konstant starke Resonanz stieß. Seine Blütezeit erlebte er zweifellos im frühen Mittelalter und in der Zeit der Herrschaft des römischen Kaisers Karls IV., der sogar eine von zahlreichen Wenzel-Legenden verfasste. Sogar in der darauffolgenden unruhigen Hussitenzeit erfreute sich der heilige Wenzel starke Beliebtheit, wohl vor allem deshalb, weil er die Kommunion utraquistisch feiern ließ und die slawischsprachige Liturgie förderte. Eine verstärkte Bedeutung kam dann den Wenzelkult ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zu, also zur Zeit der sogenannten nationalen Wiedererweckung, um dann während des 20. Jahrhunderts einen neulichen Höhepunkt zu erreichen. Viele Tschechen verstanden nämlich, insbesondere in politischen Krisenzeiten, ihr öffentliches Bekenntnis zum Wenzel als Möglichkeit, ein klares politisches Signal an die Außenwelt zu senden. So versammelten sie sich etwa im März 1939, als die Nazis in die böhmischen Länder einmarschierten, zu einem stillen Protest auf dem Prager Wenzelsplatz und umringten die Statue des Landespatrons. Knapp 30 Jahre später, als die Panzer der Warschauer Pakttruppen ins Land rollten, um den Prager Frühling ein Ende zu setzen, spielte wiederum der Wenzelsplatz eine zentrale Rolle bei den Auseinandersetzungen mit den Besatzern. Um die Lufthoheit über das Reiterstandbild des heiligen Wenzel wurden regelrechte Straßenkämpfe geführt. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die Novembertage des Jahres 1989, als die Großkundgebungen auf dem Prager Wenzelsplatz das Ende des Kommunismus in der damaligen Tschechoslowakei einläuteten.
Soweit unser heutiger Schauplatz, den für Sie Robert Schuster gestaltete. Wohin mit ihm? Eine Frage, die, wenn man den Medien glauben soll, einigen sozialdemokratischen Parlamentariern schlaflose Nächte bereitet. Die Rede ist nicht etwa vom Atommüll und seiner problematischen Lagerung, sondern von Ex-Außenminister Jan Kavan, dessen Vorsitz in der UN-Vollversammlung vorige Woche zu Ende ging. Denn ein Politiker von Kavans Format kann, nach der Überzeugung einiger seiner Parteikollegen, seine Kreativität in einem einfachen Abgeordnetenposten kaum entsprechend entwickeln. Martina Schneibergowa macht sich im folgenden Feuilleton Gedanken darüber.
Weniger besorgt darum, ob sich die jetzige Parlamentarierposition auf diesen Politiker nicht einschränkend auswirken würde, waren jedoch zahlreiche Medienvertreter. Einige von diesen Unwissenden zitierten wir übrigens vorige Woche im Medienspiegel. Im krassen Widerspruch zu diesen zweifelnden Äußerungen steht die vor kurzem veröffentlichte Feststellung des Kommunisten-Vizechefs Ransdorf. Dieser hob die ungewöhnliche Vielfalt von Ideen hervor, die dem Ex-Chef der UN-Vollversammlung einfielen, sowie seine Fähigkeit, die Partner zu überzeugen. In Tschechien gäbe es, so der Kommunist, nur wenige Menschen wie Kavan. Dieser Feststellung kann man nur zustimmen. Aus diesem Grund sind die Befürchtungen einiger Parlamentarier, die einzigartige Begabung ihres Kollegen kommen nicht entsprechend zur Geltung, unbegründet. Nach unbestätigten Informationen, die aus dem Büro des Abgeordneten durchsickerten, häufen sich auf seinem Tisch täglich zahlreiche Stellenangebote aus den verschiedensten Bereichen. Die Art der angebotenen Posten variiert je nach den Informationen aus dem turbulenten Leben des Politikers, die in der Tagespresse zurzeit auftauchen. So herrscht zum Beispiel im Bereich der Human Resources ein großes Interesse an den gelobten Fähigkeiten des Ex-Außenministers, geeignete Mitarbeiter und Partner zu finden. Ein besonderes Feingefühl bei der Wahl der engsten Mitarbeiter zeigte der Ex-Außenminister unter anderem im Falle seines Ex-Kanzleichefs Srba. Dessen von Kammern hochgeschätzten Fähigkeiten bleiben jedoch vorübergehend ungenutzt, da er im Sommer wegen geplanten Auftragsmordes an einer unbequemen Journalistin zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Nach den jüngsten, allerdings wieder nur unbestätigten Informationen, erhielt der allseitige Abgeordnete nun auch ein lukratives Angebot aus der Filmbranche. Und zwar von einem Stuntman-Team. Ausschlaggebend für sein Interesse war eine Leistung Kavans, die er vor Jahren noch als Senator vollbrachte, nämlich mit seinem Auto auf 3 andere Autos aufzuprallen und unversehrt davonzukommen. Wie er selbst später zugab, gelang ihm dies jedoch unter dem Einfluss von Franz Branntwein, mit dem er sich massiert haben soll. Es scheint also schon jetzt, dass man um die künftige Karriere des jetzigen Abgeordneten Kavan nicht bangen muss.
Der 28. September wird in Tschechien seit nunmehr 3 Jahren als Feiertag des heiligen Wenzel gewürdigt. Dieses böhmischen Landespatrons wird in Prag freilich vor allem an Orten gedacht, die seinen Namen tragen. Allen voran sei die Kapelle des heiligen Wenzel im St. Veitsdom auf der Prager Burg genannt, in der die Krönungskleinodien der böhmischen Könige, darunter auch die St. Wenzelskrone, aufbewahrt werden. Oder die Reiterstatue des heiligen Wenzel am gleichnamigen zentralen Platz der tschechischen Hauptstadt. Seit bereits 12 Jahren werden zu Ehren des heiligen Wenzel in der ersten Septemberhälfte die internationalen Festspiele der Sakralmusik veranstaltet, genannt die Festtage des heiligen Wenzel. Und gerade sie stehen im Mittelpunkt unseres heutigen Kultursalons. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu unsere freie Mitarbeiterin Lucia Drahoniowska.
Der Name des böhmischen Märtyrers, des heiligen Wenzel, war einst bei den Tschechen dermaßen verbreitet, dass sich der weit gereiste deutsche Humanist Johann Fischart zu folgenden Gleichung hinreißen ließ. Böhmen heißen Wenzel, auf Tschechisch Václav, Polen Stenzel, Stanislav. Und in der Tat, der von seinem Bruder 1929 oder 1935 ermordete böhmische Herzog Wenzel stellte für die Tschechen einen Landespatron dar, zu dem sie immer dann emporblickten, wenn sie von Not und Elend geplagt waren. Nicht zufällig ist der Wenzelplatz seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das politische Herz der Stadt, so zu den Zeiten der Slawenkongresse, bei der Ausrufung der ersten tschechoslowakischen Republik, während des Einmarsches deutscher Truppen im Jahre 1939, während des Prager Frühlings 1968 und schließlich auch bei den Novemberdemonstrationen im Wendejahr 1989. Die Person des heiligen Wenzel, seines seinerzeit ungewöhnlich gebildeten und liberalen Herrschers, würdigen die Tschechen auch in ihrer jüngsten Geschichte. Seit nunmehr 3 Jahren ist der 28. September, an dem einst im 10. Jahrhundert der heilige Wenzel getötet wurde, zum tschechischen Staatsfeiertag erklärt worden. Der böhmische Schutzheilige ist seit nunmehr 12 Jahren auch der Namenspatron eines Musikfestivals, jeweils in der 2. Septemberhälfte unter dem Titel Festtage des heiligen Wenzel in Prag. Sein Veranstalter, die Gesellschaft für Sakralmusik, auf Tschechisch Společnost pro duchovní hudbu, geleitet von dem renommierten Komponisten Peter Eben, wollte in den 90er Jahren ein Prager Musikfestival gründen, das sich speziell auf Kirchenmusik konzentriert. Denn nach Ansicht der Gesellschaft war die geistliche Musik in Prag trotz der insgesamt großen Zahl von Musikveranstaltungen entweder selten oder nur ganz oberflächlich interpretiert worden. Auf diese Weise hob 1991 eine Handvoll führender Prager Kirchenmusiker, darunter Dirigenten und Organisten, die Festtage des heiligen Wenzel aus der Taufe.
Ihr jetziger Vorsitzender, Dr. Jaroslav Eliáš, fasste den Grundgedanken der Gesellschaft folgendermaßen zusammen.
Posláním společnosti pro duchovní hudbu bylo pozvednout jak technickou, tak i náplňovou úroveň.
Die Berufung der Gesellschaft für Sakralmusik lag in der Anhebung des Niveaus der Kirchenmusik, und zwar in technischer und inhaltlicher Hinsicht. Dabei ist unter Kirchenmusik solche liturgische Musik zu verstehen, die in Kirchen gespielt wird. Vom Anfang an sind unsere Festspiele grundsätzlich ökumenisch aufzufassen. Wir haben also keinen Unterschied zwischen der katholischen und der protestantischen Kirche gemacht.
Mezi kostely katolickými a protestantskými.
Der ökumenische Gedanke des Festivals zieht sich alljährig wie ein roter Faden durch seine Dramaturgie. Im Festivalprogramm ertönt jedes Jahr neben den christlichen und protestantischen Werken auch Musik jüdischer und orthodoxer Kirchen, so wie in Prag nebeneinander katholische, protestantische und jüdische Sakralbauten stehen, wechseln auch die Orte, an denen musiziert wird. Die Teinkirche am Altstädter Ring, die Prager Synagogen, die erhabenen Räumlichkeiten der Prager Burg und viele andere Orte. Mit ansteigender Tendenz nehmen neben heimischen Künstlern auch Musiker aus dem Ausland an den Festspielen des Heiligen Wenzel teil. Zu den Höhepunkten des diesjährigen Festivals der Sakralmusik, das mit einem traditionellen Abschlusskonzert im Wladislav-Saal der Prager Burg am vergangenen Samstag zu Ende ging, gehörten in diesem Jahr vor allem ausländische Gäste. Zunächst waren dies gleich zwei norwegische Chöre, 12 Sängerinnen des Musikensemble Skola Sankte Sunnive, die mittelalterliche Kirchenlieder interpretierten, und das Ensemble Il Memori della Gente, das sich auf italienische Musik des 17. Jahrhunderts spezialisiert. Später hat das amerikanische Männerquartett a cappella das Festivalpublikum mit traditionellen Gospels und Spirituals begeistert. Eine Hörprobe ihrer Gesangkunst möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle anbieten. Die Besetzung der a cappella mit Matt Nurley, Tenor, Nicholas Dunbar, Bariton, Gary Evans, Bass und dem künstlerischen Leiter Sean Samuel singt ein Spiritual mit dem Titel Nobody Knows.
Sometimes I'm almost to the ground.
Nobody knows but you, Lord.
Nobody knows
the trouble I see.
Nobody knows
my
nobody but the Lord.
He said,
nobody knows.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Kultursalons. Am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Drahunowska.
Und damit endet sie die halbe Stunde in deutscher Sprache hier bei Radio Prag. Sie hören die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Mein Name ist Philipp Kaute. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Tschüss.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás